Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Anfang und Ende, sei bei uns in diesen Tagen. Hilf uns, unsere Gedanken zu sammeln und alles, was uns bewegt, mit der Kraft deines Heiligen Geistes zur Ruhe kommen zu lassen. Wir wenden uns an dich, weil du der Herr der Zeit bist. Du hältst in Händen, was wir aus dem Blick verlieren. Ruhe und Gelassenheit, Einsicht und Weisheit, das Ziel unserer Tage und die Mitte unseres Lebens. Bei dir können wir allem standhalten, den Lasten, die uns drücken, der Vergangenheit, die uns einholt, und der Zukunft, die für uns im Dunkeln liegt. Wir bitten dich nun, öffne unsere Sinne für dich. Dein Wort, Herr, ist alle Tage neu. Lass uns deine Stimme hören und komm du selber in deinem Wort zu uns. Amen. Liebe Gemeinde, die in dieser Predigt besprochenen Abschnitte der Passionsgeschichte nach dem Lukasevangelium sollten eigentlich in der Passionsandacht am 24. März durch die Lektoren besprochen werden. Und ich hätte am Sonntag, den 29.3., dem fünften Sonntag der Passionszeit, eigentlich einen predigtfreien Sonntag gehabt. Aber unter den gegebenen Umständen soll nun die für den 24.3. vorgesehene Predigt von mir für die Gemeinde ein Wort des Trostes und der Hoffnung zum fünften Sonntag der Passionszeit sein. Liebe Gemeinde, Passionszeit bedeutet Leidenszeit. Zur Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern besinnen wir uns in dieser Zeit auf die Leiden, die Jesus Christus für uns durchgestanden hat. Denn durch sein Leiden und Sterben hat Jesus Christus alles zwischen Gott und uns in die rechte Ordnung gebracht. Das heißt, wir sind gerechtfertigt vor Gott durch ihn. Diese Predigt nun behandelt wiederum drei kleine Abschnitte aus dem dramatischen Geschehen, das zum Tod Jesu geführt hat. Zunächst betrachten wir erstens den Abschnitt Lukas 22, 1 bis 6, wo es darum geht, dass Pläne gegen Jesus geschmiedet werden und Judas zum Verräter wird. Die dann folgenden Verse 7 bis 30 überspringen wir zunächst, sie kreisen um das Abendmahl. So, dann befassen wir uns zweitens mit Lukas 22, 31 bis 34, einem Gespräch zwischen Jesus und Simon Petrus. Und schließlich drittens hören wir aus Lukas 22, 35 bis 38, wie Jesus seinen Jüngern ankündigt, dass eine große Veränderung eintreten wird. Kommen wir zum ersten Abschnitt, liebe Gemeinde. Ich lese Lukas 22, die Verse 1 bis 6. Es war kurz vor dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Passafest. Die führenden Priester und die Gesetzeslehrer suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, aber so, dass es kein Aufsehen erregte, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da fuhr der Satan in Judas, der auch Iskariot genannt wird. Judas war einer aus dem Kreis der Zwölf. Er ging zu den führenden Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache und besprach mit ihnen, wie er ihnen Jesus in die Hände spielen könnte. Sie freuten sich und boten ihm eine Geldsumme an. Judas war einverstanden. Er suchte von da an eine günstige Gelegenheit, Jesus zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. Soweit der Evangelist Lukas. Die führenden Priester, die Gesetzeslehrer wollen also Jesus beseitigen, denn sie sehen in ihm eine Gefahr für ihren Glauben, fürchten seine Kritik an ihrem Glauben. Wahrscheinlich fürchten sie sich auch davor, ihre Macht, ihren Einfluss beim Volk zu verlieren, denn Jesus ist sehr beliebt, seine Botschaft fällt auf fruchtbaren Boden. Darum versuchen sie auch Jesus ohne Aufsehen zu beseitigen, denn sie haben Angst vor dem Volk, vor einem Aufstand gegen sie. Wichtiges Werkzeug für sie wird Judas Iskariot. Lukas erzählt, dass der Satan in Judas fährt. So hat man fast den Eindruck, als sei Judas der unter den Jüngern, der als Verräter geopfert wird und eigentlich gar nichts für sein verräterisches tun kann. Dass sich in ihm die gottesfeindliche Macht des Bösen Bahn bricht, damit geschieht, was geschehen soll. Trotzdem bleibt die Frage, warum nur? Warum tut Judas, was er tut? Liebe Gemeinde, er tut es uns zuliebe. Denn das ganze Geschehen um die Gefangennahme und Kreuzigung Jesu, das man geschichtlich nüchtern betrachtet, als miesen Verrat und Justizirrtum bezeichnen kann, ist uns zuliebe geschehen. Dass Jesus verraten wird, dass Jesus leidet, dass er gekreuzigt wird, all das geschieht uns zuliebe. Denn unter dem Gesichtspunkt des Glaubens gilt, Jesu Leiden und Sterben ist die Voraussetzung für unsere Versöhnung mit Gott. Durch Jesu Leiden und Sterben ist alles an Sünde und Schuld aus der Welt geschafft, was uns von Gott trennen könnte. Und weil alles Trennende durch den Sühnetod Jesu hinweggenommen ist, sind wir mit Gott versöhnt und mit ihm als der Quelle allen Heils verbunden. Sie freuten sich. So heißt es von den führenden Priestern und den Hauptleuten der Tempelwache, als Judas sich einverstanden erklärt, Jesus für Geld zu verraten. Letztlich können auch wir uns freuen, dass Judas Jesus verriet, dass er diese tragische, aber doch unausweichliche, wichtige Rolle für uns übernahm. Denn durch Judas erfahren wir, Jesus Christus ist unser Retter und Erlöser. Durch Judas erfahren wir, Gott liebt uns. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, liebe Gemeinde. Ich lese Lukas 22, die Verse 31 bis 34. Jesus Christus spricht: Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Petrus antwortete: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir zu sterben. Jesus antwortete: Ich sage dir, Petrus, noch ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Soweit das Zitat aus dem Lukas-Evangelium. Beim letzten gemeinsamen Mahl, liebe Gemeinde, nach der Einsetzung des Abendmahls, kurz vor seiner Verhaftung, spricht Jesus noch einmal mit seinen Jüngern. Und er wendet sich ganz besonders Simon Petrus zu. Auch hier ist wieder vom Satan die Rede. Bemerkenswert ist, dass Jesus sagt, dass der Satan nur dort wirken kann, wo Gott es zulässt. Gott lässt zu, dass der Satan Macht gewinnt. Und dies zu dem Zweck, die Menschen auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Gott hat also die Absicht, die inhaltslose, leblose Spreu, die leeren Hülsen ohne Lebenskraft, von den mit Leben gefüllten Weizenkörnern, die die Möglichkeit in sich tragen, neues Leben hervorzubringen, zu trennen. Gleichzeitig erfährt Petrus, dass Jesus Gott um seinen Beistand für Petrus gebeten hat. Das heißt, Gott selbst kommt dem schwachen Menschen zur Hilfe, steht ihm gegen die gottesfeindliche Macht bei. Gestärkt und unterstützt durch die Fürbitte Jesu wird Petrus es schaffen, den Glauben an Jesus nicht zu verlieren. Jesus weiß, dass sich Petrus von ihm entfernen wird. Wir wissen, was Jesus sagt, wird wahr. Petrus wird ihn dreimal verleugnen. Aber Jesus ist sich auch sicher, dass Petrus zu ihm zurückzufinden wird, dass er durch alle Anfechtung hindurch erkennen wird, wo er sein Heil findet. Der Satan wird besiegt werden. Jesus weiß, dass er nach durchlittener Todesnacht zum Leben zurückkehren wird und damit wieder zum Hoffnungsträger für die Menschen wird. Und er weiß, dass die Kraft der Auferstehung so groß ist, dass Petrus in der Lage sein wird, seine Schwestern und Brüder im Glauben an Jesus Christus zu stärken. Und das ist das Bemerkenswerte, liebe Gemeinde, an der Aussage Jesu. Jesus traut es dem schwachen Menschen Petrus zu, anderen Menschen Trost und Hoffnung zu vermitteln, sie im Vertrauen auf Gott zu stärken. Man hat fast den Eindruck, dass gerade der Mensch, der durch eine tiefe Glaubenskrise hindurchgegangen ist und sie überwunden hat, am besten in der Lage ist, andere im Glauben zu bestärken. Es ist, als wenn nur der Glaube, der auf die Probe gestellt wurde und in dieser Probe standhielt, sich als wirklich tragfähiger Glaube erweist. Als ein Glaube, der dann auch in der Lage ist, andere Menschen durch Krisen hindurch zu tragen. Petrus erfährt, dass auch wenn er sich von Jesus abwendet, Jesus ihn nicht fallen lässt und ihm Großes zutraut. Und so erfahren wir auch hier wieder, wie bei Judas, wir erfahren durch Petrus, Gott liebt uns. Kommen wir zum dritten Abschnitt, liebe Gemeinde. Ich lese aus Lukas 22 die Verse 35 bis 38. Dann fragte Jesus die Apostel, als ich euch ohne Geldbeutel, Vorratstasche und Schuhe auf den Weg schickte, habt ihr da an irgendetwas Mangel gehabt? Nein, an nichts, sagten sie. Jesus erwiderte, von jetzt an gilt etwas anderes. Wer einen Geldbeutel hat, soll ihn mitnehmen. Und wer eine Vorratstasche hat, ebenso. Wer nichts hat als sein Obergewand, soll es verkaufen und sich ein Schwert dafür beschaffen. Denn ich sage euch, es muss an mir in Erfüllung gehen, was in den Heiligen Schriften steht. Er wurde unter die Verbrecher gezählt. Mit mir geht es jetzt zu Ende. Sie sagten aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sagte zu ihnen, es ist genug. Das ist eine merkwürdige Szene, liebe Gemeinde. Worum geht es? Die Vergangenheit hatte den Jüngern keine Not gebracht, obwohl Jesus sie doch ohne jede Sicherheit in die Welt hinausgeschickt hatte. Sie waren mit ihrer Botschaft überall freundlich aufgenommen worden, als Jesus sie immer zu zweit ausgesandt hatte, um die Menschen auf sein Kommen vorzubereiten. Doch nun wird es anders. Konnten sie bisher sogar auf den Geldbeutel, auf die Tasche mit dem Essensvorrat und auf Schuhe verzichten, so werden sie nun aufgefordert, Geldbeutel und Vorratstasche mitzunehmen. Die Zeit des sorgenfreien Umherstreifens ist vorbei. Jesus fordert die Jünger sogar auf das eigentlich unentbehrliche Obergewand zu verzichten, um sich dafür Waffen zu besorgen. Die Kleidung zur Zeit Jesu bestand aus einem hemdartigen Untergewand, über dem das Obergewand als eine Art Mantel getragen wurde. Besonders in der Nacht war das Obergewand unverzichtbar als Schutz vor Kälte. Auf dieses überlebenswichtige Kleidungsstück sollen die Jünger nun verzichten und stattdessen Schwerter kaufen. Das ist notwendig, so sagt Jesus, weil sich an ihm das Schriftwort erfüllen muss, er wurde unter die Verbrecher gezählt. Einen unbewaffneten Menschen sieht man wohl nicht als Verbrecher an. Und Jesus macht unmissverständlich klar, es geht mit mir zu Ende. Daher muss alles getan werden, damit durch das Leiden und Sterben Jesu die Weissagungen der Propheten in Erfüllung gehen, dass durch ihn deutlich wird, ja, er war der versprochene Retter. Die Apostel nun zeigen Jesus zwei Schwerter. Und Jesus beendet das Gespräch mit diesen eigentümlichen Worten: Es ist genug. Wie haben wir diese Szene zu verstehen? Spricht sich Jesus für Gewaltanwendung aus? Das kann nicht der Sinn seiner Worte sein. Erleben wir doch kurz darauf, wie Jesus bei seiner Verhaftung als einer seiner Jünger dem Bevollmächtigten des obersten Priesters das rechte Ohr abschlägt, diese Gewaltanwendung sofort unterbricht und das Ohr wieder heilt. Nein, die Jünger sollen nicht wirklich Gewalt anwenden. Zwei Schwerter wären ja auch lächerlich wenig zur Verteidigung von diesen noch zu diesem Zeitpunkt 12 Männern. Sondern Jesu Aussage über das Obergewand und das Schwert ist als Bild dafür aufzufassen, wie dramatisch nun die Lage wird. Jesus sieht voraus, dass nachdem er als angeblicher Verbrecher den Hass der Welt auf sich geladen hat und am Kreuz als Verfluchter gestorben ist, auch seine Boten die Feindschaft der Welt zu ertragen haben werden. Die Schwerter sind ein Bild für die an die Jünger ergehende Mahnung: Seid bereit, seid gerüstet, es kommen schwere Zeiten auf euch zu. Letztlich fordert Jesus damit seine Jünger dazu auf, ganz und gar auf Gott zu vertrauen. Denn er weiß, dass es nun darauf ankommt, nicht den Glauben und die Hoffnung zu verlieren, sondern auch über seinen Tod hinaus seine Botschaft in die Welt zu tragen. Jesus wird nach seiner Auferstehung die Jünger erneut in die Welt hinaussenden, aber die Welt wird den Boten nicht immer wohlwollend empfangen, ja sogar erst einmal bedrohen, verfolgen, ja töten. Jesus bereitet also seine Freunde auf das Kommende vor, warnt sie nochmals eindringlich alle miteinander vor den Gefahren, die gottesfeindliche Mächte in der Welt für sie bedeuten. Aber er traut es ihnen auch zu, diesen Gefahren zu trotzen. Und dies ist wiederum ein Zeichen seiner Liebe, dass er sie nicht unvorbereitet lässt, dass er ihnen zutraut, seine Botschaft weiterzutragen. Und es ist ein Zeichen seiner Liebe zu der von gottesfeindlichen Mächten bestimmten Welt, dass er seinen Freunden zumutet, sich Gefahren auszusetzen, damit die Welt, damit die Menschen von ihrer Erlösung erfahren. Und so erfahren wir auch hier wieder, wie bei Judas und Petrus, wir erfahren durch die Apostel, Gott liebt uns. Drei Szenen, liebe Gemeinde, und dreimal dieselbe Botschaft. Die Leidensgeschichte Jesu ist die Geschichte der Gabe der Liebe Gottes an uns Menschen. Und die Geschichte der Aufgabe an uns Menschen, diese Liebe in die Welt hinauszutragen. Die Leidensgeschichte Jesu ist die Geschichte der Liebe und der Leidenschaft Gottes. Amen. Lasst uns beten. Wie lieblich sind deine Wohnungen, mein Gott. Unsere Seele sucht nach dir, sehnt sich nach deiner Nähe, denn deine ganze Liebe gilt uns. So hast du es uns durch Jesus Christus offenbart. Dein Haus ist uns jetzt verschlossen. Gerade jetzt würden wir dich gerne besuchen, damit unsere Seelen gestärkt würden von dir, unser Gott. Die Vögel bauen jetzt ihre Nester, um ihre Jungen auszubrüten und großzuziehen. Wir bleiben zu Hause, damit möglichst wenige krank werden. Wir vermissen die Begegnung in deinem Haus, die Gemeinschaft unter deinem Wort. Verbinde du uns, wenn wir in unseren Häusern an dich denken und für die Menschen in Gemeinde und Welt beten. Du bist unsere Stärke, Gott. Umgib uns mit deinem Segen in diesen schweren Zeiten. Wir ziehen durch dürre Täler, haben Angst und Furcht. Gib uns Kraft, Tag für Tag, höre uns, wenn wir beten. Gott, gib uns deinen Schutz, heile die Kranken, bewahre die Alten, stärke alle, die jetzt ihren Dienst tun, Ärzte, Ärztinnen, Schwestern und Pfleger, alle in den Krankenhäusern und in den Heimen. Begleite uns bis zu dem Tag, wenn wir wieder feiern in deinem Haus. Du bist uns Sonne, Schild und Schutz. Darum haben wir keinen Mangel. Wohl den Menschen, die dir vertrauen, wir sind nicht verlassen, wir verlassen uns auf dich. Lasst uns nun beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.